Auch ich darf wieder alle herzlich begrüßen, sowohl hier im Raum als auch beim Livestream. Ja, wir haben heute richtig volles Programm und starten deswegen sofort in medias res, wie die Lateiner sagen, Kommunikation in der Ehe. Ihr werdet sagen, tja, in so einem Ambiente, irgendwo am Strand, wo kein Telefon klingelt, wo keine Kinder am Rockzipfel hängen, da kann man gut kommunizieren. Aber im stressigen Ehealltag, wo es so richtig drunter und drüber geht, da kann es dann ja auch mal knapp werden. Die Bibel ist kein modernes Lehrbuch zum Thema Kommunikation. Wer das sucht, der muss Schulz von Thun lesen, oder solche Autoren, die haben da eine Menge zu sagen. Aber die Bibel ist Kommunikation. Gott hat geredet zu Menschen. Die Menschen haben es niedergeschrieben. Und so haben wir es heute in der Bibel. Und Gott kann durch sein Wort heute Nachmittag senkrecht vom Himmel in unser Leben hineinreden. Das kann er. Und das will er vielleicht auch. Also die Bibel ist kein Lehrbuch zum Thema Kommunikation, aber sie hat eine Menge zu diesem Thema zu sagen. Zum Beispiel wird in Jakobus 1 wie in einem Brennglas zusammengefasst, was die Bibel zu diesem Thema lehrt. Da lesen wir: Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Das ist nur ein Satz. Versuchen wir mal, ihn aufzunehmen. Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Es gibt ja auch so ein Sprichwort, das wir alle kennen. Reden ist Silber, Schweigen ist... Hat Jakobus von Schweigen gesprochen? Jetzt habe ich euch reingelegt, gell? Auf Glatteis geführt bei 15 Grad plus. Nein, Schweigen ist Gift. Schweigen ist Tabu. Schweigen geht gar nicht. Schweigen macht alles kaputt. Nein, im Blick auf unsere Ehe müssen wir das Sprichwort umfunktionieren, umformulieren. Reden ist Silber, es muss geredet werden. Schweigen geht nicht. Zuhören ist Gold. Schnell zum Hören. So müssen wir das im Blick auf die Ehe also umdeuten. Ich hoffe, das prägt sich bei euch ein. Ich will euch natürlich nicht irgendwie verärgern, aber das musste eben sein, dass ich euch da mal in die Falle habe tappen lassen. Nochmal, Reden ist Silber. Schweigen geht gar nicht. Es Gift. Zuhören ist Gold. Ich muss bei diesem Thema mit ein paar Vorbemerkungen beginnen. Das geht nicht anders. Die führen uns schon hin zum Thema. Ich möchte etwas über Kommunikation im Allgemeinen sagen. Dass wir überhaupt reden können, wir Menschen, ist eine Gabe und eine Aufgabe zugleich. Gabe heißt Geschenk. Schaut, stellt euch vor, wir müssten jetzt in diesem Raum ein paar Stunden verbringen und keiner von uns könnte ein Wort sagen. Natürlich können wir mit Gestik ein bisschen etwas ausdrücken, mit Mimik, mit Körperhaltung. Können wir ein bisschen nonverbal kommunizieren. Aber wie armselig wäre das, verglichen damit, dass ich Gedanken, die jetzt in meinem Kopf sind, mittels Schallwellen an eure Ohren senden kann und ich sehe dann, wie ihr die aufnehmt. Wir kommunizieren auch jetzt beim Vortrag, auch wenn ihr einen Schnutenpulli vorhabt, ja, eine Maske meine ich, ja. Ich sehe trotzdem, ob ihr die Stirn in Falten legt, ob ihr leise den Kopf schüttelt und ich sehe auch, wenn ihr einschlaft. Ich sehe alles von hier vorne, ja. Also wir kommunizieren auch jetzt während des Vortrags. Es ist ein Geschenk, eine Gabe, dass wir reden können. Wir können Gedanken mitteilen. Das können Tiere nicht. Tiere sind nicht im Bilde Gottes geschaffen, aber wir Menschen. Und weil Gott ein kommunizierendes Wesen ist, ein kommunizierender Gott, hat er auch uns so geschaffen. Wir können zu Gott sprechen, das haben wir eben getan im Gebet. Er kann zu uns sprechen, wir können untereinander kommunizieren. Das ist eine ganz große Gabe. Wir könnten es noch deutlicher sagen, es ist ein Merkmal der Gott-Ebenbildlichkeit, weil es eben nur wir Menschen haben, Tiere nicht. Tiere haben auch eine Art von Kommunikation, aber sie können keine Gedanken mitteilen. Das können nur wir Menschen. Es ist eine Gabe, aber auch eine Aufgabe, nämlich für den von den beiden, der nicht so leicht redet, dem es schwerfällt, sich mitzuteilen, der sich immer wieder überwinden muss. Schaut, es gibt Leute, die reden gern, die reden viel. Und es gibt auch Leute, die reden zu viel. Und es gibt Leute, die reden nicht so gerne. Und die schweigen lieber und machen die Dinge in sich selbst aus. Und da haben wir die zweite Aussage. Gespräch bedeutet sich mitteilen. Ich habe das absichtlich so geschrieben hier mit dem Bindestrich. Nicht etwas mitteilen, wenn ich eine Information weitergebe, das ist etwas. Aber wenn ich mich mitteile, sage ich, was ich denke, fühle, empfinde, hoffe, mag, nicht mag, was mir wehtut, was mich verletzt, dann teile ich mich mit, nicht nur etwas. Und darum geht es in der Ehe, sich mitteilen. Und übrigens, ich rede natürlich heute nicht nur zu Verheirateten. Bei diesem Thema rede ich ganz sicher zu allen, denn jeder muss kommunizieren. Auch solche, die unverheiratet sind, Singles, geschieden, getrennt, verwitwet, alle müssen wir kommunizieren. Und was für die Kommunikation in der Ehe gilt, gilt weitgehend auch für die Kommunikation unter Freunden, Freundinnen, Nachbarn, Arbeitskollegen und so weiter. Das Gegenteil von sich mitteilen ist Schweigen. Und wir haben eben gesehen, das geht nicht. Das ist Gift. Und wenn wir die Bibel anschauen, und viele von euch kennen die Bibel, ich wünschte, alle würden sie kennen. Ich hoffe, jeder hat sie schon einmal durchgelesen. Und wenn du fertig bist mit dem ersten Mal, dann liest du sie zum zweiten Mal durch. Wir müssen Bibelchristen sein. Und dann werden wir feststellen, wenn Gott geschwiegen hat im Leben einzelner Menschen oder sogar ganzer Völker, es war fast immer Gericht. Früher habe ich immer gesagt, es war immer Gericht. Dann kam mal einer und hat mir eine Stelle gezeigt. Da war es tatsächlich nicht Gericht. Deswegen steht da das fast. Ja? Fast immer Gericht. Ich gebe euch zwei Beispiele. Im Leben eines Einzelnen, nämlich Abraham, gab es einmal eine Zeit lang 13 Jahre, da hat Gott nicht mehr mit ihm geredet. In der Zeit baut Abraham keinen einzigen Altar. Vorher und nachher baut er Altäre. Das heißt, er bezeugt, dass er den lebendigen Gott erlebt hat. In dieser Zeit, als er den fleischlichen Weg mit der Hagar gegangen war, baut er keinen einzigen Altar. So ist das. Wenn wir auf sündigen Wegen sind, auf Abwegen, da bauen wir keine Altäre. So war es auch bei Abraham. Da hat Gott nicht mit ihm geredet. Aber es gibt noch ein zweites Beispiel. Im Leben des Volkes Israel gibt es sogar eine Phase 400 Jahre, wo Gott nicht geredet hat, nämlich von dem letzten der Schriftpropheten, das war Maleachi, bis zu dem letzten der Propheten, das war Johannes der Täufer. 400 Jahre, kein Reden Gottes. Warum? Weil sie im Götzendienst verstrickt waren mit Baal und so weiter. Hat Gott nicht geredet. Und ihr Lieben, das fürchte ich, dass Gott nicht zu mir reden kann. Das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, dass Gott nicht mehr mit mir redet. Gott will immer mit mir reden, mit dir auch. Aber die Frage ist, ob wir hören oder ob unsere Ohren verstopft sind. Und wenn wir das auf die Ehe runterbrechen, dann heißt das, wenn einer der beiden Ehepartner schweigt, bewusst, und sagt, so, jetzt fahre ich mal die Kommunikation zurück auf Null, dann will er doch oft unbewusst den anderen bestrafen oder sogar ganz bewusst. Der hat etwas gemacht, was man nicht gerne wollte, oder hat etwas nicht gemacht, was man gerne gehabt hätte, und jetzt wird er gestraft. Man redet nur noch Small Talk mit ihm, ja, nur noch kurz angebunden, nur das Nötigste, aber man merkt, da ist dicke Luft, der andere redet nicht. Das ist dann spielen wir uns als Richter auf, und das dürfen wir gar nicht. Gott ist der Richter und wir kennen die Motive des anderen gar nicht. Deswegen bitte nicht die Kommunikation abbrechen, nicht als Strafe einsetzen gegen den anderen. So, jetzt rede ich nicht mehr. Ja? Das sagt man ja auch manchmal. Mit dem rede ich nicht mehr. Der ist jetzt für mich Luft. Und das machen sogar manchmal Ehepartner. Gespräch bedeutet sich mitteilen, aber es bedeutet auch zuhören. In einem richtigen, guten Gespräch redet man nicht nur, sondern dann macht man eine Pause und der andere redet und man hört ihm gut zu. Und ihr lieben Männer, ich kann euch sagen, eure Frauen werden es sehr, sehr schätzen, wenn ihr lernt, gut zuzuhören. Und nicht da sitzt und seid meilenweit weg in Gedanken. Wem wäre das noch nie passiert? Mir auch. Das kann mal passieren, dass man irgendwo hängen bleibt. Aber grundsätzlich wollen wir lernen, dem anderen zuzuhören. Wenn man nämlich aktiv zuhört, dann hört man, was der andere sagt. Man hört auch, was er nicht sagt. Aber das Wichtigste ist, man wird hören, was er meint. Denn was er sagt und was er meint, ja, das ist ja auch noch nicht dasselbe. Man muss ja heraushören, was er wirklich meint, um ihn nicht misszuverstehen. Gespräch bedeutet zuhören. Ich sagte schon, ich habe in Kärnten geheiratet, Daniel. Und bei unserer Hochzeit hat eine Jugendgruppe einen Sketch aufgeführt. Wie das so üblich ist, waren zwei, die haben sich irgendwas in die Haare geschmiert, dass sie alt aussahen. Die haben ein altes Ehepaar gespielt. Die saßen am Tisch und redeten aneinander vorbei. Er sagte etwas zu ihr und weil sie schon nicht mehr gut hörte, akustisch, müllte sie irgendetwas zurück und das ging total aneinander vorbei. Das war lustig. Alle haben gelacht. Aber in der Ehe ist das überhaupt nicht lustig, wenn das aneinander vorbeigeht, wenn das Dialoge tauber sind, die gar nicht hören. Und ich möchte nicht wissen, wie viel prozentsatzmäßig Kommunikation in der Ehe aneinander vorbeigeht bei manchen, ja? Und keiner von uns ist da ganz ausgeschlossen oder gefeit. Ihr seht, das passiert, wenn die beiden nicht zuhören. Und noch eine letzte von diesen Vorbemerkungen. Es gibt auch Hindernisse für eine gute, effektive Kommunikation. Das erste habe ich eben schon angetönt, wie die Schweizer sagen. Der eine ist extrovertiert, nach außen gerichtet. Er redet gern, viel, schnell, auch manchmal zu viel. Es gibt Menschen, die können dir das Ohr abquasseln, ja? Und der andere ist nach innen gekehrt, introvertiert. Er muss nicht jeden Gedanken, den er hat, über die Zunge nach außen bringen. Und interessant, wie oft zwei in der Ehe zusammenkommen, wo der eine sehr extrovertiert ist und der andere sehr introvertiert. Gegensätze ziehen sich irgendwie an. Und ja, das wird dann unter Umständen spannend bei den beiden, ja? Aber die Lösung ist, der viel redet, der muss lernen, sich auch mal zurückzunehmen. Der muss auch mal sich auf die Zunge beißen und sagen, so, das muss ich jetzt nicht auch noch erzählen und das kann ich jetzt auch mal für mich behalten. Und der andere, der nicht so ein starkes Bedürfnis hat, der muss dem anderen entgegenkommen und sagen, ich will mich mitteilen. Ich bräuchte es nicht, aber mein Ehepartner wünscht es, er leidet, wenn ich schweige, also ich will mich mitteilen. Ich werde nicht vergessen, ich bekam mal einen Brief aus Australien und da schrieb eine Ehefrau folgenden Satz. Ich könnte platzen, wenn mein Mann stundenlang neben mir schweigt. Merkt ihr, da könnte sie platzen, da leidet sie. Er schweigt neben ihr stundenlang. Sie reden nicht. Und das ist dann sehr belastend. Arnold Fruchtenbaum, den ich euch schon gezeigt habe am ersten Abend, der erzählt manchmal bei seinen Vorträgen den einen oder anderen Rabbi-Witz. Ich weiß, Witze ist so eine Sache, aber einen darf ich euch mal zumuten, ja? Und da erzählt er folgenden Witz hier bei dem Thema. Sagt er, kommt ein Mann zum Rabbi und sagt zum Rabbi, Rabbi, meine Frau, die redet und redet und redet und hört nicht mehr auf. Also wenn das so weitergeht, nehme ich das Gift. Sagt der Rabbi, langsam, langsam, langsam. Lass mich mal mit ihr sprechen. Rabbi geht rein zu der Frau. Eine Stunde, zwei Stunden. Nach 5 Stunden kommt der Rabbi raus und sagt zu dem Mann, nimm das Gift. Ja, also ihr Lieben, jetzt muss ich aber sagen, ich kenne auch Ehepaare, da ist es genau umgekehrt. Da ist der Mann die Quasselstrippe und die Frau sagt nichts. Ja, du musst ihr jeden Satz wie ein Regenwurm aus der Nase ziehen. Es gibt auch diese Konstellation, das weiß ich, aber scheinbar doch öfters umgekehrt. So, jetzt kommt noch etwas ganz Paradoxes. Die modernen Kommunikationsmittel, für die wir dankbar sind, die man auch sehr gut nutzen kann für die Kommunikation in der Ehe, sie können gleichzeitig zum Hindernis für eine effektive Kommunikation werden. Wie geht das? Was meine ich hiermit? Ich lease immer meine Autos alle 2 Jahre und da bin ich in der Werkstatt. In diesem Fall war das in Württemberg. Und da musste ich warten, da wurde Inspektion gemacht und dies und das. Und dann bin ich in ein bürgerliches Lokal gegangen, in ein schwäbisches und wollte dort was zu Mittag essen. Und dann komme ich da rein und dann steht diese Tafel hier auf dem Tisch. Dies ist ein Ort der Kommunikation. Bitte verzichten Sie auf Handy und Laptop. Da habe ich gleich mein Tablet rausgenommen und dieses Foto gemacht, ja. Ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein. Das müssen die jetzt schon auf die Tische stellen in Restaurants, weil da kommen die Leute rein und zack, werden die Kisten aufgeklappt, ja, und die Smartphone raus. Und merken wir, früher, jahrhundertelang war klar, wenn Menschen miteinander essen, dann reden sie auch miteinander, dann pflegt man Gemeinschaft, dann kommuniziert man beim Essen. Das ist urbiblisch. Das wichtigste Möbelstück einer Familie ist nicht der Fernseher, sondern der Tisch, und zwar der Tisch, an dem gegessen wird. Es kann der Esszimmertisch sein. Da gibt es nämlich 2 Dinge. Da gibt es Speise und Wärme. Da werden Beziehungen gepflegt. Am Tisch. Das ist ganz wichtig. Und wir haben die Regel in der Familie Block, wenn ihr mal zu uns kommt, dürft ihr gerne sehen, bei uns bleiben am Tisch die elektronischen Geräte weg. Und wir gehen nicht ans Telefon. Wir gehen nicht mal ans Festnetztelefon, wenn wir essen. Wir haben da einen Anrufbeantworter, der erledigt das nicht, der schiebt das nur nach hinten rauf. Aber ist egal, wir lassen uns doch vom Telefon nicht tyrannisieren. Wir nutzen es, wir haben ein Smartphone, meine Frau und ich. Aber bitte, bei Mahlzeiten, auch vor allem, wenn ihr noch Kinder am Tisch habt, macht die Regel. Nein, jetzt reden wir miteinander. Der Großteil der Erziehungsarbeit ist am Tisch geschehen. Da habe ich meinen Kindern die Welt erklärt. Ja, da haben wir geredet und diskutiert über die Dinge. Macht das bitte. Wir haben einen Witwer in der Gemeinde, der ist tatsächlich im zarten Alter inzwischen von 93, also im 94. Lebensjahr, und er heißt Johannes. Und als er 86 war, vor 7 Jahren, verlor er seine Frau nach über 50 Jahren Ehe. Und dann habe ich ihn zum ersten Mal besucht. Und dann sage ich, Johannes, wie geht es dir? Da sagt er, weißt du, insgesamt geht es mir gut, aber weißt du, was ich am meisten vermisse? Ich kann mit meiner Frau nicht mehr reden bei den Mahlzeiten. Ich muss alleine meine Suppe löffeln oder mein Essen zu mir nehmen. Ich kann nicht mehr mit ihr reden. Ich vermisse die angeregten Gespräche mit meiner Frau. Habt ihr das gehört, ihr lieben Verheirateten? Es gibt schon Familien, die stellen beim Essen den Laptop auf den Tisch und gucken irgend so eine Vorabendserie. Also ich bitte euch, ja, bitte macht das nicht. Das ist eine Zeit der Kommunikation. Und man kann auch bei anderen Gelegenheiten natürlich miteinander sprechen. Aber das wäre gut, wenn ihr da Regeln hättet. Ich kann es euch nur empfehlen. So, das waren sehr ernste Worte. Ich bin mir dessen bewusst. Darum muss ich etwas auflockern, ja, damit sich eure Gesichtszüge wieder ein bisschen entspannen. Habt ihr schon mal gehört, wie sich Worte im Laufe einer Ehe verändern können? Zum Negativen? Vor der Hochzeit sagt er zu ihr, Mäuschen, pass auf, da kommt eine Pfütze. Habt ihr schon mal gemerkt, vor der Hochzeit oder am Anfang sind die Kosenamen immer ganz klein. Mäuschen, Täubchen, Häschen, später werden sie immer größer. Du Ziege, du Kuh, bitte, bitte, bitte. Ihr bleibt bei den kleinen Kosenamen, ja? Also er sagt zu ihr, Mäuschen, pass auf, da kommt eine Pfütze. Nach der Hochzeit, pass auf, eine Pfütze, mach dich nicht nass. Nach einem Jahr, Schatz, eine Pfütze. Nach 5 Jahren, latsch doch nett in die Pfütze. Nach 10 Jahren, das wusste ich gleich, wo eine Pfütze ist, da musst du reinlatschen. Nach 15 Jahren, 15 Jahre rede ich schon und du latschst immer noch in die Pfütze. Jetzt Achtung, nach 50 Jahren, Oma, es regnet, am besten wir bleiben daheim. Also, ihr seht, wie sich das verändern kann. Und ich hoffe, ihr bleibt hier oben, da bitte bleiben, in diesem oberen Drittel, ja? Ja, nicht darunter abrutschen. So, haben wir auch geklärt. Jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Jetzt gehen wir ins Eingemachte. Wir machen einen kleinen Crashkurs, einen Schnelldurchlauf in Sachen Kommunikation. Wir müssen unterscheiden zwischen regelmäßigen und spontanen Gesprächszeiten. Spontan heißt, es ist nicht geplant. Es ergibt sich. Man kommt irgendwie ins Gespräch. Es entspinnt sich eine Unterhaltung. Und so passiert das natürlich immer wieder im Ehealltag. Wir werden ja nicht hergehen und den Tag minutiös, also mit Minutenprogramm durchplanen. Hier, da reden wir 10 Minuten und da schweigen wir. Das macht ja keiner. Aber es ergibt sich immer wieder, dass man spontan über irgendeine Sache ins Gespräch kommt. Okay. Aber ein Ehepaar braucht auch regelmäßige Gesprächszeiten. Und damit meine ich, dass ein Ehepaar mindestens 30 Minuten am Tag miteinander alleine reden sollte. Alleine, ohne die Kinder. Wir lieben unsere Kinder, aber die Kinder müssen lernen, dass Papa und Mama auch mal Zeit für sich alleine brauchen. Das kann man Kindern beibringen. Da werden die keinen Knacks davontragen. Ja? 30 Minuten. Zum Beispiel, wenn hier so Jungverliebte wären, die würden sagen, habe ich da eben richtig gehört? Die können 4,5 Stunden am Telefon quatschen und wissen nicht, wo die Zeit geblieben ist. Ja? Dann sage ich, wartet mal ab, wenn ihr mal verheiratet seid und vielleicht sind mal 1, 2, 3 Bambini da, dann werdet ihr froh sein, wenn sie endlich mal abends alle in den Betten liegen und ihr noch diese halbe Stunde habt für euch miteinander. Ja? Also es gibt bestimmte Phasen im Eheleben. Und wenn ihr mehr Zeit verbringt im Gespräch, ist doch wunderbar. Ich habe ja gesagt, mindestens 30 Minuten. Zum Beispiel, wenn einer von euch von der Arbeit nach Hause kommt oder beide sind berufstätig und ihr kommt nach Hause, dann nehmt euch bewusst Zeit, um zu erzählen, was habt ihr erlebt. Der eine war außer Haus, hat Dinge erlebt, der andere war im Haus, hat Telefonate entgegengenommen, die Nachbarin war da. Man muss sich doch diese Dinge alle erzählen. Das ist dann noch keine besonders tiefe Kommunikation. Aber das gehört auch zum Ehealltag, dass man sich den Tag erzählt. Macht einen Spaziergang miteinander, dann habt ihr auch noch Bewegung. Oder trinkt Kaffee, trinkt Tee und erzählt euch den Tag. Ich war zu schnell. Wer unsere Vorträge kennt von meiner Frau und mir, der weiß, dass Ehepaar Plock noch eine besondere Gesprächszeit hat, einmal in der Woche. Und das ist der Montagabend. Montagabends werdet ihr mich in Coesfeld wahrscheinlich nicht sehen. Montags ist eine heilige Zeit für uns. Warum? Da verbringen wir den Abend schon besonders. Wir essen miteinander, zünden vielleicht schon eine Kerze an, am Abendbrottisch machen alles ein bisschen feierlicher und dann sind wir meistens zu Hause, wir gehen ins Wohnzimmer, zünden wieder eine Kerze an, Kerzenlicht ist schön, ja, und gibt Atmosphäre und dann lesen wir ein bisschen in einem guten Buch, in einem Ehebuch, 20 Minuten oder so, nicht den ganzen Abend, da würde ich auch die Krise kriegen, ja. Aber man kann noch mal 20 Minuten lesen, wir lesen uns gegenseitig vor aus guten Büchern, wir schauen auch mal Videos, Ehevideos, haben wir neulich eine ganze Serie durchgeschaut von dem Bruder aus Köln, André Töfs, wer den kennt, ja. Und wir machen irgendetwas, ein Input für unsere Ehe. Und auf diese Weise haben wir in den letzten Jahren immerhin so etwa 55 Ehebücher durchgelesen, montagabends. Sind ja schon ein paar hundert Abende gewesen, ja. Und da lesen wir, und das ist schön, da kommen wir ins Gespräch auch über uns. Wisst ihr, man kann doch nicht aus dem Alltag einfach so, zack, auf Knopfdruck, sitzt man da nebeneinander und man muss doch wieder zueinander finden und auch über die eigene Beziehung sprechen und dann kann sich das weiterentwickeln. Ich habe nicht gesagt, dass sich unser ganzes Eheleben am Montagabend abspielt, aber das ist unsere eiserne Ration. Hier sitzen Ehepaare, die haben vielleicht schon lange keinen Abend mehr miteinander in dieser Art verbracht. Ja, vielleicht zusammen vor dem Fernseher oder irgendwo habt ihr was zusammen gemacht. Aber ihr alleine euch miteinander beschäftigt, gesprochen, kommuniziert. Und mir haben das viele Ehepaare erzählt. Da können Monate ins Land gehen und die beiden haben keinen einzigen Abend miteinander verbracht. Das ist doch schade. Macht einen Abend in der Woche zum Eheabend. Wenn es bei euch der Montag nicht sein kann, dann passt vielleicht besser der Donnerstag oder ein Tag, der am besten passt. Und wenn Männer von euch Schichtdienst haben, ja, dann muss man eben wechseln. In der eine Woche der Tag, in der anderen jener. Wo ein Wille ist, wird da ein Weg sein. Und unsere Kinder, ihr habt sie gesehen, ich habe sie euch gezeigt am Donnerstagabend, die sind jung verheiratet, aber die haben beide schon einen Eheabend in der Woche. Die haben das abgeguckt bei uns, weil ich jetzt Kinder erwähnt habe. Hier sind ja auch junge Ehepaare, die haben noch kleinere Kinder. Ihr sagt, wie sollen wir Eheabend machen? Die Kinder sind doch da, die brauchen uns. Unsere Kinder waren auch mal klein. Wir haben denen das beigebracht, am Montagabend wollen wir ab 7:30 nicht mehr gestört werden. Da durften die nicht mehr kommen und Hunger, Durst, Pipi und so weiter, ja, das gab's nicht. Das kann man Kindern beibringen und als sie größer wurden, mussten sie nicht schlafen, waren sie in ihren Zimmern, haben sie noch gelesen, aber sie haben uns nicht gestört. Wir wollten da nicht gestört werden. Versteht ihr? Das ist so wichtig. Ich höre meine Frau sogar manchmal beten. Da betet sie, Herr, erhalte uns doch unser ganzes Eheleben lang. Den Montagabend. Sie meint diesen Abend, so wie wir ihn gestalten, wie wir ihn praktizieren. Und wenn du sagst, ein Abend ist mir zu wenig, ja, du darfst drei Abende in der Woche so verbringen. Wenn du sieben Abende so verbringst, wenn wir im Urlaub sind, sieht jeder Abend so aus bei uns. Warum nicht? Wir haben keinen Mangel an Gesprächsstoff. Ich bitte euch sehr, weil sonst kann aus einem Miteinander sehr schnell ein Nebeneinander werden. Viele Ehepaare, auch christliche, leben nebeneinander. Sie laufen nicht auseinander, sie trennen sich nicht, aber es ist mehr ein Nebeneinander. Jeder macht sein Ding, wie im Hagebaumarkt, ja. Mach dein Ding und dann macht da jeder sein Ding. So, auf alle Weise kommunizieren, dass ihr seht, ich bin nicht technikfeindlich. Ganz gewiss nicht. Ich leite ein Missionswerk seit 25 Jahren. Wir waren eines der ersten Werke in Deutschland, die eine Homepage gehabt haben. Sage ich ganz ohne Stolz, nur um euch zu zeigen, ich bin doch nicht technikfeindlich. Überhaupt nicht. Aber wir nutzen WhatsApp, meine Frau und ich, das sind heute schon einige Nachrichten hin und her gegangen. Kannst auch einen anderen Messenger-Dienst benutzen, ja? Wir nutzen Skype, wir nutzen Zoom, wir nutzen alle die Möglichkeiten, die es gibt, auch für die eheliche Kommunikation. Neulich haben wir eine Zoom-Sitzung gehabt, meine Frau oben in der Wohnung und ich unten, ja? Und wir haben uns per Zoom schön unterhalten. Ich habe einen eigenen Zoom-Account, da kannst du stundenlang reden, wenn du willst. Nicht schweigen, liebevoll reden lernen. Das betraf mich am Anfang unserer Ehe. Mich. Warum? Wenn meine Frau irgendwie was gemacht hatte, was mir nicht so ganz gefallen hat, dann dachte ich, oh, lieber nichts sagen. Das wird nur stressig. Wenn du das ansprichst, dann, ach, vielleicht entsteht daraus ein Streitgespräch oder so. Am besten nichts sagen. Runterschlucken, schweigen, gut so. Ja, das klingt ganz geistlich, da meint man, man ist geistlich. Und was in Wirklichkeit passiert ist, Tropfen um Tropfen füllt sich das Fass, bis irgendwann der berühmte Tropfen kommt, der es zum Überlaufen bringt. Und dann werden Männer laut und Frauen emotional und dann setzen sie noch die Tränenwaffe ein und alles Mögliche kann da passieren. Und dann geht es auf einmal in diese ungute Weise ab. Und darum, das musste ich lernen, nicht schweigen. Wenn etwas ist, was angesprochen werden muss, liebevoll darüber sprechen, muss man doch dem anderen nicht so von Latz knallen, ja? Kann man doch liebevoll sagen, vorher überlegen, Moment, wie sage ich das jetzt, damit es nicht irgendwie falsch ankommt und eskaliert. Meinungsverschiedenheiten durchstehen. In jeder Ehe wird es auch mal Meinungsverschiedenheiten geben. Wisst ihr, in welchem Bereich es bei uns am meisten Meinungsverschiedenheiten gab? Ist doch logisch. Kindererziehung. Ich bin doch mit einer Lehrerin verheiratet. Nein, nicht deswegen, sondern weil meistens ist einer von den beiden der Strengere und einer ist der Gutmütigere, Nachgiebigere. Und da ist viel Gesprächsbedarf. Wir reden jetzt nicht über Kindererziehung, auch wenn die Kinder gerade reingestürmt kommen, sondern ich will nur sagen, ist doch klar, dass wir als Eltern als Einheit dastehen sollten. Hinter den Kulissen können wir diskutieren. Manche Eltern meinen, ja, man muss auch den Kindern zeigen, wie man streitet. Das brauchst du deinen Kindern nicht zeigen. Das kriegen die ganz alleine mit, wie man streitet. Ja? Übrigens, Lügen brauchst du deinen Kindern auch nicht beibringen. Und das lernen sie alles von alleine. Das sitzt nämlich schon in ihnen. Ja? Wir müssen ihnen die guten Dinge beibringen. Meinungsverschiedenheiten durchstehen. Richtig zuhören, ohne zu unterbrechen. Ich komme nochmal auf das Stichwort Zuhören zurück. Diesmal ein anderer Aspekt. Nicht unterbrechen. Nicht dem anderen die Rede abschneiden. Nicht ihm über den Mund fahren. Ich war einmal bei einem Ehepaar zu Besuch und da habe ich einen Fehler gemacht. Da habe ich mich falsch gesetzt. Der Mann saß da und die Frau da und ich habe mich in die Mitte gesetzt. Und da ging es mir wie beim Tennis. Bis ich irgendwann gesagt habe, stopp! Wenn einer von euch beiden redet, hält gefälligst der andere seinen Schnabel und wartet, bis der ausgeredet hat. Natürlich darf der nicht eine Stunde am Stück reden, ja? Man redet maximal 10 Minuten, dann macht man mal eine Pause, lässt den anderen darauf eingehen, hört ihm in der Zeit zu. So unterhalten sich erwachsene Menschen. Und das muss man lernen, nicht den anderen unterbrechen, auch nicht mit der Floskel, Entschuldigung, dass ich unterbreche, und wumms, über den Mund gefahren, ja? Das machst du bei deinem Chef auch nicht. Nicht unterbrechen. Du darfst höchstens mal kurz etwas einwerfen, musst ihn aber seinen Gedankengang zu Ende führen lassen. Bitte, das sind kleine Füchse, die aber dem Weinberg ganz schnell verderben können. Wenn Ehepaare sich ständig unterbrechen, übrigens, dann werden das die Kinder auch machen, ne? Die werden dich dann auch dauernd unterbrechen und du sie, das ist kein gutes Beispiel. Noch etwas, weil ich gerade bei kleinen Füchsen bin. Das da klingt harmlos, ist es aber nicht. Sich vor Verallgemeinerungen und pauschalen Vorwürfen hüten. Achtung, kennt ihr solche Sätze? Er sagt zu ihr, immer lässt du diese blöde Kellertüre auf. Und sie sagt zu ihm, du hast noch nie von alleine einen Staubsauger in die Hand genommen. Habt ihr die gefährlichen Worte gehört? Nicht Staubsauger, das ist kein gefährliches Wort. Immer und nie sind die gefährlichen Worte. Wie hat er zu ihr gesagt? Immer lässt du die blöde Kellertüre offen. Da fällt dir ein, das stimmt doch gar nicht. Vorgestern habe ich sie abgeschlossen, ja? Und dann wehrt man sich. Wir haben alle ein Gerechtigkeitsgefühl. Dann geht's gleich hoch her. Oder wie hat sie zu ihm gesagt, noch nie hast du von alleine einen Staubsauger in die Hand genommen. Er fällt ihm ein, vor 3 Wochen hat er das ganze Haus von oben bis unten gesaugt und er wehrt sich. Das kann man vermeiden. Da müssen wir ein Antivirus-Programm installieren. Entschuldigt, wenn ich das mal in dieser technischen Sprache ausdrücke und diese Worte rausfiltern. Wenn meine Frau oder ich mal das Wort immer oder nie verwenden, dann wird der andere sagen, habe ich da eben gerade das Wort immer gehört oder nie? Ja, wir machen uns humorvoll darauf aufmerksam und dann wird der andere gleich sagen, oh, entschuldige, ich meine natürlich oft. Ja, wir meinen oft, aber wir sagen immer. Wir meinen selten, aber wir sagen nie. Und das geht nicht. Das sind pauschale Vorwürfe und Verallgemeinerungen. Ich habe einen Vorschlag. Statt dass eine Frau zu ihrem Mann sagt, nie willst du mit mir Zeit verbringen, immer sitzt du an deinem blöden Computer. Da hat sie nämlich schon 3 Fehler in diesen Sätzen gemacht. Sie hat gesagt immer, sie hat gesagt nie, aber der größte Fehler war, sie hat den Computer blöd genannt. Ja, das geht gar nicht. Also ihr seht, hat sie schon 3 Fehler gemacht, sollte sie anders ausdrücken. Sie sollte sagen, Liebster. Oder wie du ihn nennst, ja? Ich habe das Bedürfnis, mehr Zeit mit dir zu verbringen. Habt ihr den Unterschied bemerkt? Sie drückt ihr Bedürfnis aus. Sie sagt, ich wünschte mir, mehr Zeit mit dir zu verbringen. Damit klagt sie ihn nicht an. Sie macht ihm keinen Vorwurf. Sie drückt nur ihren Wunsch aus. Das ist was ganz anderes. Das darfst du in der Ich-Form reden. Ich habe das Bedürfnis. Das ist überhaupt nicht ungeistlich. Und darf ich an der Stelle allen weiblichen Wesen etwas sagen? Ihr lieben Frauen, macht bitte nicht immer wieder denselben Fehler, zu denken, ja, wenn er mich lieben würde, dann wüsste er jetzt ganz genau, was er jetzt zu tun hat. Gar nichts weiß der, ja? Der ist doch kein Hellseher. Und ich bin es auch nicht. Nicht denken, ja, jetzt, wenn er mich lieben würde, dann würde er jetzt das machen und jetzt das. Du kannst deine Wünsche äußern. Du musst lernen zu bitten. Du musst dich überwinden und sagen, Schatz, jetzt wünschte ich mir dies und jenes. Jetzt wünschte ich mir, dass wir einen Spaziergang machen oder dies oder das machen. Drück doch deinen Wunsch aus und denk nicht, ja, wenn er, dann würde er jetzt. Was ist denn das? Das ist unnötig, das bringt unnötig Stress in die Beziehung. Mach das bitte nicht. Und weil wir bei Stress sind, Kritik bitte nur in liebevoller Art äußern. Das ist so ein ganz heikles Thema, Kritik. Man darf etwas kritisieren, natürlich. Das wäre schlimm, wenn wir das nicht dürften. Aber in der richtigen Art. Und wisst ihr, dass wir Deutschen, ich weiß, es sind auch andere Nationalitäten unter uns, aber wenn ich mal so pauschal sagen darf, wir Deutschen, wir gelten als Dauerweltmeister im Kritisieren. Ja, wenn ihr mal im Ausland seid, die Deutschen werden geschätzt, weil wir so kluge Ingenieure haben und Dichter und Denker und so weiter, aber gleichzeitig werden wir gefürchtet, weil wir so kritiksüchtig sind. Weil die anderen alle das nicht so gut und genau machen wie wir. Wisst ihr, wie die Österreicher, unsere Nachbarn über uns Deutsche denken? Die glauben, wir hätten kein Blut in unseren Adern, sondern Korrekturflüssigkeit. Ja, wie kommen die denn da drauf? Weil wir den armen Österreichern jahrhundertelang auf den Deckel gegeben haben. Wir Deutschen, ja, der große Nachbar da aus dem Norden. Und bitte, ihr Lieben, nicht lieblos kritisieren. Das macht so viel kaputt. Und ich sage es nochmal, weil mir vielleicht heute auch andere Leute zuhören. Seid ja vorsichtig, die körperliche Beschaffenheit des anderen zu kritisieren. Zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein. Seid ja vorsichtig. Da haben sich Männer Suppen eingebrockt, die müssen sie dann später auslöffeln. Wenn die Frau keine Freude mehr hat, mit dem Mann auch intim zu sein, das haben sich manche Männer selber eingebrockt. Da bitte seid da zurückhaltend und weise. Kritik nur in liebevoller Art äußern. Zum Beispiel, leg doch deinen Arm um sie und sag, Schatz, du weißt doch, wie gerne ich mit dir verheiratet bin. Weißt du, wie du mein Wohlbefinden noch etwas steigern könntest, wenn du von jetzt ab die Zahnpastatube immer wieder zumachst, wenn du sie benutzt? Ja, Liebster, ich mache sie gar nicht mehr auf. Ich mache das für dich, ja? So wird sie darauf reagieren können. Aber nicht, wenn da dieser kommt, ne? Ich glaube, wir haben uns verstanden. Sein Schweigen erklären. Jetzt habt ihr mich aber. Eben habe ich gesagt, das ist Gift. Das ist Tabu, das geht gar nicht und jetzt steht hier sein Schweigen erklären. Nun, es kann doch auch mal sein, dass dir nicht zum Reden zumute ist, weil du irgendetwas in dir selbst ausmachen musst oder weil du dich nicht gut fühlst. So ging es mir mal. Ich hatte mich erkältet, kam nach Hause, war ein bisschen malat, wie man hier in Nordrhein-Vandalen sagt, Entschuldigung, bei Westfalen sagt. Und auf jeden Fall war ich da mundfaul und habe mich in eine Ecke zurückgezogen und nicht viel geredet. Und meine Frau, die hat gedacht, was ist denn mit ihm? Was ist denn mit ihm? Welche Laus ist ihm denn über die Leber gelaufen? Sie hat sogar gedacht, habe ich etwas falsch gemacht? Nein, sie hatte gar nichts falsch gemacht. Ich hatte etwas falsch gemacht. Ich hatte mein Schweigen nicht erklärt. Da muss ich auch sagen, meine Frau ist auch keine Hellseherin. Ich bin keiner und sie ist auch keine. Sie wusste doch nicht, was los war. Das hat sich negativ auf sie gelegt. Hätte ich gesagt, Liebste, ist alles in Ordnung, mach dir keinen Stress, ich bin ein bisschen grippig, ich fühle mich nicht gut, dann wäre sie mit sämtlichen Kärntner Hausmitteln gekommen, das blüht ja auch noch, Daniel, aber dann wäre sie mit sämtlichen Kärntner Hausmitteln gekommen, vielleicht wollte ich auch das gerade nicht. Aber wie auch immer, auf jeden Fall muss man sein Schweigen erklären. Jetzt sind wir am entscheidenden Punkt. Seid ihr noch alle wach? Guck mal zu deinem Nachbarn, der Wilder Smith, der wilde Schmidt, der guckte immer so über seine Brille und fragte, meine Herren, sind Sie mit mir? Nein, wir waren schon lange nicht mehr mit ihm, ja? Seid ihr noch alle mit mir? Ich hoffe, jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Die Kommunikation vertiefen. Schaut, Kommunikation ist nicht gleich Kommunikation. Es gibt die banale Alltagskommunikation und es gibt tiefe, eheliche Kommunikation. Und das muss ich jetzt erklären an einer Treppe, an einer Stufenleiter der Kommunikation. Das ist nicht von mir, das habe ich vor 35 Jahren irgendwo abgeschrieben, wahrscheinlich bei Team F, wenn es das damals schon gab. Ich sage nur, ich habe es nicht erfunden, ja. Ich kann euch leider die Quelle nicht nennen. Der Keller des Schweigens und Richtens. Hier ist die Kommunikation zwischen zwei Eheleuten so tief abgesunken, dass sie nur noch schweigen und gegenseitig ihre Motive richten. So nach dem Motto, das macht er jetzt nur, weil er mir da eine auswischen will oder wegen dem, seien wir vorsichtig. Die Motive des anderen kennen wir doch gar nicht. Wir kennen ja oft nicht mal unsere eigenen Motive. Gott kennt sie. Das ist Alarmstufe Rot. Das ist kurz vor dem Scheitern einer Ehe. Ein bisschen höher, aber nicht viel, ist die Ebene des Grüßens. Hallo, Herr Meier, ist Ihre Frau schon aus dem Krankenhaus zurück? Ja, wie man mit einem Nachbarn so über den Gartenzaun redet. Small Talk. Viel zu wenig für eine Ehebeziehung. Jetzt gehen wir wieder eine Stufe höher und ihr seht, ich nehme eine andere Farbe. Informationsaustausch. Die beiden tauschen aus. Es ist keine Einbahnstraße. Sie reden miteinander. Ich sagte eben schon, es müssen auch Informationen ausgetauscht werden. Wer geht zu dem Elternabend? Hast du diese Rechnung schon bezahlt? Über all diese Dinge muss auch geredet werden. Und erst hier, auf der vierten Stufe, beginnt sich mitteilen. Hier teilen wir noch etwas mit, eine Information. Aber hier sagen die beiden, was sie denken, meinen, wünschen, empfinden, erbitten, ersehnen. Das ist sich mitteilen, ganz freier Gedanken- und Meinungsaustausch. Und es geht noch einmal eine Ebene höher. Ich nehme wiederum eine andere Farbe. Austausch über Gefühle, was wahrscheinlich den meisten Männern hier im Raum oder auch beim Livestream schwerer fällt als den Frauen. Das liegt Frauen einfach mehr in ihrer Natur und Art. Sie können leichter über ihre Gefühle reden als wir Männer. Wir haben Gefühle, aber wir reden nicht gern darüber. Und ein Ehepaar muss auch über ihre Gefühle austauschen können. Und die höchste Stufe der Kommunikation ist Offenheit und Aufrichtigkeit oder mit einem Wort Transparenz. Die beiden haben keine Geheimnisse voreinander. Sie können über alles sprechen, auch über Anfechtung, auch über Versagen und solche Dinge, was schwer fällt. Da braucht man schon ein hohes Maß an Vertrautheit. Da muss klar sein, dass der andere das nicht gegen mich ausnutzen wird. Ihr seht, eine Stufenleiter, eine Treppe. Und ich frage jetzt an diesem Punkt alle Verheirateten, wo hält sich eure Kommunikation überwiegend auf? Hier in der unteren Hälfte und kommt ganz selten mal bis zu Stufe 4? Oder wann erreicht ihr dieses obere Drittel? Wann sprecht ihr über eure Gefühle und diese sehr persönlichen Dinge? Wann? Ich sage euch wann. Nicht zwischen Tür und Angel. Da braucht man Ruhe. Da braucht man Muße, da braucht man Abgeschiedenheit, da muss man auch mal die Türe hinter sich zuschließen können. Da kann nicht alle Nase lang ein Kind zwischen den Beinen herumlaufen. Ja, da braucht man diesen Rahmen der Ruhe und der Abgeschiedenheit. Und ich sage euch, es gibt keinen Montagabend, wo wir uns nicht in diesem Bereich aufhalten. Seht ihr, warum dieser Abend so wichtig ist? Eine Woche kann vergehen, ein Monat kann vergehen und ein Ehepaar hat sich da oben nie bewegt. Immer nur hier Geplänkel. Und ihr lieben Männer, ob ihr das gerne hört oder nicht, das wird für eure Ehefrau schmerzlicher sein als für euch. Ihr kommt damit besser klar. Aber Frauen, die brauchen das, die lieben das, auch über die Beziehung und über diese persönlichen, emotionalen Dinge zu sprechen. Und gebt ihnen das. Es war im letzten Monat 8 Jahre her, da war ich in der konservativsten russlanddeutschen Gemeinde, die es auf diesem Erdboden gibt. Ich verrate euch aber nicht, wo das war. Spielt auch keine Rolle. Ich komme dahin und sage zu dem Bruder, der mich empfängt, wo ist denn der Älteste? Der fragt zurück, wen meinst du? Ich nenne den Namen, er schüttelt den Kopf und sagt, der ist nicht mehr Ältester. Ich sage, wie bitte? Es ist 8 Wochen her, da haben wir noch telefoniert, da war er es noch. Und was ist passiert? Und dann kommt diese Geschichte, die mir immer noch in den Ohren gellt nach 8 Jahren. Die Tochter dieses Ältesten hatte mit 19 Jahren geheiratet. Das ist in Ordnung, das kann man machen. Und ein Jahr verheiratet, im ersten Ehejahr, lernt sie im Chat von Computer zu Computer einen Frauenflüsterer kennen. Wisst ihr, was das ist? Es gibt Pferdeflüsterer und Hundeflüsterer und es gibt auch Frauenflüsterer. Das sind Männer, die verstehen es, mit liebevollen, charmanten, verführerischen Worten das Herz einer Frau zu stehlen. Das hat dieser Mann gemacht, ein verheirateter Familienvater, hat diesem jungen Ding, jung verheiratet, das Herz gestohlen. Die hatten sich noch nicht einmal in Natur gesehen. Das ging nur über Worte. Habt ihr gehört gestern Abend? Bei uns Männern geht ganz viel über die Augen. Bei Frauen geht es über die Ohren. Über die Ohren bei dieser Frau. Vielleicht hatte sie von ihrem Ehemann viel Kritik bekommen und viel auf den Deckel und viel negatives Reden. Und dann kommt dieser daher, ein verheirateter Mann, und spannt diesem jungen Ehemann die Frau aus, die ist mit ihm über alle Berge davongezogen, und der Vater, der Älteste, hat seinen Dienst niedergelegt. Keiner hat es von ihm verlangt. Er konnte nicht mehr. Er wollte nicht mehr. Er hat den Dienst niedergelegt. Ich war vor 3 Jahren nochmal in der Gemeinde. Er ist immer noch nicht wieder Ältester. Obwohl er noch gar nicht so alt ist. Es liegt nicht am Alter. Es liegt immer noch an dieser Sache. Jetzt sagst du, so etwas mache ich nicht. Ich war noch nie im Chat und schon gar nicht mit fremden Männern. So etwas mache ich nicht. Na und? Das geht auch am Telefon. Das geht auch im Gespräch mit dem Nachbarn, am Gartenzaun. Das geht mit einem netten Arbeitskollegen in der Firma. Wenn eine Frau ihr Bedürfnis nach schöner Kommunikation, nach tiefer, nicht gestillt bekommt und von ihrem Mann zu Hause viel auf den Deckel kriegt, bis hin zu verbalem Missbrauch. Und dann kommt so einer daher, dann ist eine Frau gefährdet. Aber wenn deine Frau liebevolle Worte hört von dir als Ehemann, wenn du gut mit ihr kommunizierst, dann kann Giacomo Casanova höchstpersönlich daherkommen. Dann sagt die, zieh Leine, mach dich über den Acker, ja? Der ist keine Gefahr für sie, versteht ihr? Das geht bei der Frau über die Ohren. Darum, liebe Ehemänner, wir müssen dafür sorgen, dass unsere Ehefrauen gute, tiefe Kommunikation haben mit uns Männern. Da müssen wir uns ein bisschen ins Zeug legen. Frag deine Frau. Du kannst sie heute Abend fragen, ob das stimmt oder ob ich hier euch irgendwelche Geschichten erzählt habe. Die wird dir das bestätigen. Und Wertschätzung ausdrücken. Schaut, dein Ehepartner, ja, ich weiß, der macht nicht alles richtig. Meine Frau auch nicht. Aber das ist ein ganz wertvoller Mensch. Den hat Gott dir an deine Seite gegeben. Das ist ein ganz wertvoller Mensch. Und das musst du auch ausdrücken. Schaut mal, meine Frau, wenn ich das sagen darf, ich glaube, eine Frau gibt am Tag der Eheschließung mehr auf als der Mann. Meine Frau hat ihren Namen aufgegeben. Sie hat ihren Beruf aufgegeben als Lehrerin. Sie hat ihren Beamtenstatus sausen lassen in Österreich. Sie ist nach Deutschland gekommen, um einem mittellosen Wanderprediger zu folgen, der ich damals war, dessen ganze Habe in einen Opel Kadett B Baujahr 67 reingepasst hat. Was gibt eine Frau alles auf, wenn sie einen Mann heiratet? Sie hat mir unter großen Schmerzen Kinder geboren. Ich war dabei, ich habe es gesehen. Sie hat mir unendlich viel Gutes getan. Und das sollte ich nicht wertschätzen? Warum sollte ich das nicht wertschätzen? Warum sollte ich dafür nicht dankbar sein und ihr das auch ausdrücken? Und wenn wir über Kommunikation in der Ehe sprechen, keinen Tag unbereinigt abschließen. Das wissen alle Verheirateten, wie das ist, wenn man tagsüber irgendwie in Stress gekommen ist miteinander und dann geht man schlafen und hat das nicht vorher ausgeräumt. Es kann sein, der eine dreht sich auf die Seite und der andere auf jene, aber es kommt kein Schlaf in ihre Augen. Bei Männern vielleicht noch eher, aber Frauen, die liegen dann 2 Stunden lang wach und wälzen sich von der einen auf die andere Seite, weil das nicht bereinigt war. Frauen brauchen das noch viel mehr als wir, aber wir sollten das auch brauchen. Wir wollen lernen, die Bibel sagt, lass die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn. Und das ist ein sehr praktischer Ratschlag. Und wenn wir das uns angewöhnt haben, abends noch miteinander zu beten vor dem Schlafengehen, oder von mir aus auch, wenn man schon im Bett liegt, kann man auch noch beten. Ich verrate euch etwas. Schmutzige Hände falten sich unheimlich schwer. Du wirst nicht beten können mit deinem Partner, wenn du voll Groll oder Aggression gegen ihn bist. Das geht nicht. Das kannst du nicht. Sondern wenn du also diese Regel hast, dann wird das sogar zur Heiligung eures Lebens beitragen. Ihr werdet die Dinge nicht anstauen lassen, wenn ihr sie spätestens am Abend bereinigt. Aber meiner Frau und mir ist das zu spät, erst am Abend. Am Anfang unserer Ehe konnten wir auch mal ein paar Tage miteinander schmollen, haben wir hingekriegt, ja. Später waren es nur noch Stunden, heute kann ich sagen, sind es nur noch Minuten, bis der erste von uns beiden seinen Stolz überwindet und zum anderen sagt, bitte verzeih mir, eben war ich ärgerlich, eben habe ich mich aufgeregt, eben war ich empfindlich oder beleidigt oder, ja, das muss man aussprechen und den anderen um Vergebung bitten. Es kommt in einer Ehe nicht darauf an, wer das letzte Wort hat, sondern wer das erste Wort der Vergebung hat. Darauf kommt es an. Und hoffentlich bist du derjenige. Und pflegt auch bitte intensive geistliche Gemeinschaft. Das soll heißen, dass ihr miteinander betet, dass ihr miteinander die Bibel lest oder darüber austauscht. Ihr könnt sie auch jeder für sich lesen, aber immer wieder darüber austauschen und den Herrn Jesus Christus in eure Mitte stellt, dass er derjenige ist, der euch verbindet und den ihr gemeinsam anbetet. Man braucht etwas, nicht irgendetwas, sondern man braucht Christus, den man zusammen anbetet. Ich sage euch, das wird eure Ehe schon so viel Gemeinsames geben, Gemeinsamkeit, wenn beide zusammen dem Herrn in der Gemeinde dienen. Habt ihr schon so viel geistliche Gemeinschaft und das wird der Ehe gut tun. Wenn Krisenzeiten kommen, wird es offenbar, ob ihr auch eine intensive geistliche Gemeinschaft habt. Wir setzen zur Landung an. Wenn Kommunikation schlecht ist, hat es natürlich Folgen, Auswirkungen. Schaut, wir Männer tendieren in diese Richtung. Es ist nur eine Tendenz. Ich sage nicht, das ist bei jedem Mann so. Wir werden hart, kritisieren Kleinigkeiten, blocken das Gespräch ab, gehen weg, gehen raus. Ihr lieben Brüder, macht das bitte nicht. Man geht auch nicht aus einer Sitzung einfach raus und knallt noch die Türe zu oder so. Das macht man nicht. Das ist immer falsch. Wenn du das mal gemacht hast, ist ja die Welt nicht untergegangen. Aber mach es bitte in Zukunft nicht mehr. Das ist unreif, aufstehen und rausgehen. Das macht man nicht. Bitte nicht. Und die Frau ist anders von ihrem Wesen. Sie neigt eher dazu, zu verbittern, wird manchmal aggressiv, nörglerisch, rechthaberisch, depressiv, stumm, entwickelt Gefühlsblockaden. Das ist so typisch Frau, während das typisch Mann ist. Es sind Auswirkungen schlechter Kommunikation. Lasst es erst gar nicht so weit kommen. Und wenn ihr heute merkt, durch diesen Vortrag heute Nachmittag, oh ja, unsere Kommunikation, die ist nicht immer gut gewesen oder die hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt, dann ist die richtige Reaktion Buße tun. Das sagt uns die Bibel. Buße tun heißt, wir sprechen uns schuldig, wir schlagen an unsere Brust, wir sagen, das war falsch. Und das bekennen wir vor Gott und vor dem Ehepartner, zum Beispiel, dass wir egoistisch waren. Die Frau hatte x-mal den Mann gebeten, er möge mehr mit ihr reden, aber er hat es nicht gemacht. Er braucht es nicht, er wollte es nicht. Er hat es um ihretwillen nicht getan. Es war Egoismus. Oder die Frau hat irgendetwas falsch gemacht. Kann genauso gut sein. Dann wollen wir Buße tun. Und dann bitte macht nicht den Fehler, dass ihr denkt, ah ja, jetzt haben wir einen Vortrag gehört über Kommunikation. Okay, das leuchtet uns alles ein, was der Mann gesagt hat. So machen wir das jetzt. So einfach ist das nicht. Ja, man kann nicht auf Knopfdruck Dinge, die man Jahre oder Jahrzehnte lang falsch gemacht hat, plötzlich auf Knopfdruck ist alles anders. Das geht nicht. Wir müssen alles von Gott erwarten, in dem Sinne, dass wir sagen, Herr, hilf uns, verändere du mich, lass mich besser kommunizieren und wenn du willst, verändere auch meinen Partner. Aber fangen wir bei uns an, erwarten wir alles von Gott? Oder vielleicht ist auch jemand hier, der hört den Vortrag und sein Ehepartner hört ihn gar nicht, weil er behindert ist oder manchmal sind auch einer der beiden gar nicht gläubig. Dann musst du auch alles von Gott erwarten und sagen, Herr, danke, Mit dir kann ich immer reden. Da komme ich nie in die Warteschleife. Da ist nie besetzt. Immer hast du ein offenes Ohr. Du bist ein Hörer des Gebets. Das ist doch keine Vertröstung aufs Jenseits. Christen werden niemals aufs Jenseits vertröstet. Wir werden aus dem Jenseits getröstet, in dem Wissen, dass da ein Gott ist, der uns liebt und der uns kennt und der auch unsere kleinen persönlichen Anliegen sehr ernst nimmt. Und dann wollen wir Hilfe in Anspruch nehmen. Wir wollen nicht zu stolz sein. Da muss nicht immer ein hochdotierter Eheseelsorger mit dem Hubschrauber eingeflogen werden. Nein, in der Gemeinde gibt es ein Ehepaar, das man kennt, wo man sieht, die kennen den Herrn, die führen eine gute Ehe. Hoffentlich kennt ihr solche Ehepaare, die ihr ansprechen könnt. Aber es ist auch nicht verboten, mal außerhalb der eigenen Gemeinde jemanden anzusprechen, wenn das sich so ergibt. Und wir wollen niemals die Hoffnung aufgeben. Niemals. Warum nicht? Weil wir amerikanische Positivisten sind? Nein, weil wir an einen Gott glauben, der Wunder tut und der immer eingreifen kann in unserem Leben. Darum nicht. Darum geben wir nicht auf. Kennt ihr dieses Bild? Das hängt in vielen Firmen am schwarzen Brett irgendwo und ich habe es auch schon in Privathäusern angetroffen. Ihr seht den Storch, der hat den Frosch schon halb verschlungen und denkt, das gibt heute mal ein gutes Mittagessen. Und dann fängt er an, sich seiner Haut zu wehren und drückt dem da die Gurgel zu und dem quillen schon die Augen raus. Also es ist offen gelassen, wie das hier ausgeht. Aber ich glaube, er hat ihn wieder ausgespuckt, weil der nicht aufgegeben hat. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst. Mehr wie der Storch oder mehr wie der Frosch in deiner Ehe, ja. Aber ich möchte euch beiden sagen, niemals aufgeben. Es ist immer zu früh aufzugeben. Noch einmal, wir haben einen Gott, der Wunder tut, der Tote auferwecken kann, der sich aus Steinen Kinder erwecken kann. Und der Gott kann auch Ehen wieder heil machen. Ihr werdet im nächsten Vortrag das beste Beispiel von mir präsentiert bekommen, das ich in 41 Jahren je erlebt habe. Ihr werdet ein Ehepaar hier sehen, die schon geschieden waren und heute wieder glücklich miteinander verheiratet sind. Ihr werdet es sehen, hier auf der Leinwand. Und darum niemals aufgeben. Bin ich froh, dass die nicht aufgegeben haben, obwohl sie schon geschieden waren. Wir schließen mit dieser Folie. Worte schaffen Welten. Wisst ihr, Gott hat durch sein Wort die Welt ins Dasein gesprochen. Und die Bibel sagt, er erhält und trägt auch alles durch sein lebendiges Wort. Worte schaffen Welten. Und die Atmosphäre zwischen Menschen wird im Wesentlichen durch Worte geprägt. Wir wissen, da kommt noch Tonfall, Mimik, Gestik, Körperhaltung, das kommt alles noch hinzu. Aber das Wesentliche sind die Worte, die wir gebrauchen. Und eine Ehebeziehung kann durch liebevolle, wertschätzende, zusichernde Worte ganz entscheidend positiv bestimmt werden. Darum, ihr Lieben, vermeidet bitte harte, ruppige oder gar böse Worte. Vermeidet auch Ironie, Sarkasmus, Zynismus. Das ist jeweils die Steigerung. Also zum Glück kennt ihr mich nicht so gut. Wenn ihr mich wirklich kennen würdet, wüsstet ihr, das da, oh, das habe ich drauf. Da muss ich mich überhaupt nicht anstrengen. Das geht ganz locker über meine Lippen. Aber meine Frau hat mich gebeten, nein, mach das nicht. Das tut unserer Ehe nicht gut, wenn du ironisch oder sarkastisch redest oder so. Und das konnte ich mir nicht abgewöhnen. Da musste ich den Herrn bitten, Herr, hilf mir, verändere mich da. Und das ist schon viel, viel besser geworden. Ab und zu rutscht mir das mal raus. Das kann sein, aber das ist schon viel, viel besser geworden. Und darum denke daran, Worte schaffen Welten. Wir sind super durchgekommen in der Zeit. Habt noch einen Augenblick Geduld, bitte. Wir machen jetzt nur eine kleine Unterbrechung. Es gibt ja auch gleich einen Kaffee und auch was Süßes zum Reinbeißen. Lasst mich euch noch ein paar Bücher besonders zu diesem Thema zeigen. Schaut mal, das hier stand lange Zeit auf Platz 1 der Ehebücher in Amerika. Liebe und Respekt heißt es von Emerson Eggers. Und in Amerika, da gibt es nicht nur 5 oder 10 Ehebücher wie bei uns, da gibt es Hunderte, ich möchte sogar sagen Tausende. Meine Frau und ich, wir haben das Buch schon längst gelesen. Wer es von euch gelesen hat, wird sich an den Teufelskreis des Ehewahnsinns erinnern, von dem der Autor da immer wieder spricht. Das hat uns sehr geholfen. Liebe und Respekt, ein wertvolles Buch. Das kann ich euch empfehlen. Ja, manche Männer gucken schon ein bisschen betröppelt. Ja, 14,99 € für ein Buch. Liebe Männer, wisst ihr, was eine Scheidung kostet? Also ich bitte euch, ja, ruhig mal was in die Ehe investieren. Das habe ich euch schon gezeigt. Wenn ihr sagt, nee, die Amerikaner, die machen das manchmal so ein bisschen ausschweifend. Ich will was Strukturiertes, Deutsches. Na gut, da sind die Vorträge, die ihr jetzt hört, in dem Buch oder auch als Hörbuch. Aber meine Frau und ich, wir haben vor ein paar Jahren noch ein zweites Buch geschrieben. Nicht, weil wir dachten, es gibt zu wenig Bücher, ja, sondern wir hatten damals so viele Ehenöte gesehen. Da waren so schwere Eheprobleme uns bekannt geworden im Umfeld. Da haben wir gesagt, was können wir denn tun, Ehepaaren zu helfen, Intimität aufzubauen. Das meint hier nicht Sexualität, das meint Vertrautheit. Ja, das ist ja das deutsche Wort für Intimität. Vertrautheit, dass die beiden sich besser finden, besser verstehen, besser aufeinander eingehen können. Mann und Frau sind so schrecklich verschieden, haben wir ja gehört gestern Abend. Und da braucht es ganz gute Kommunikation. Wenn ihr euch das anschaut, ihr seht, ein Buch kostet einen bestimmten Betrag. Und wenn ihr zwei nehmt, weil ihr ja in diese Bücher reinschreiben sollt, das ist ein Arbeitsbuch, da kann man ankreuzen, da kann man Multiple-Choice-Antworten, hat man da dann zwei Bücher, müsst ihr euch bitte merken, 11,90 €. Ich kann immer nur einen Preis auf ein Buch kleben, ja? Zwei kosten 11,90 €. Noch ein letztes. Arnold Fruchtenbaum, ich habe ihn euch gezeigt, der redet nicht viel. Außer in Vorträgen, da kann der den ganzen Tag reden. Aber so im Gespräch redet er nicht viel. Warum nicht? Als er 13 Jahre alt war, kam er zum Glauben als jüdischer Junge. Sein Großvater war Rabbi Fruchtenbaum in Pultusk bei Warschau, im Warschauer Ghetto später umgekommen. Und er hat mit 13 Jahren sich bekehrt und sein Papa war gar kein orthodoxer Jude, war nur so ein Namensjude. Aber als sein Sohn sich bekehrt hatte, hat sein Vater ein Jahr lang nicht mehr mit ihm geredet. Hat den Jungen wie Luft behandelt, der saß am Tisch, der hat ihn ignoriert. Das war Psychoterror in der Familie. Und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass er nicht viel redet, aber dafür schreibt er mehr. Und das ist vielleicht auch ein Segen. Das Buch war das erste, was wir von Fruchtenbaum gedruckt haben. Und es hat inzwischen 11 Auflagen. 50.000 sind von diesem Buch gedruckt worden. Sagt euch nichts, ja. Wenn ihr wisst, dass manche Bücher eine Auflage erleben, zack, sind sie weg. Kräht kein Huhn und kein Hahn mehr nach ihnen. Geht mal auf amazon.de und gebt mal dieses Buch ein. Da werdet ihr Dutzende von Rezessionen lesen können, also Buchbesprechungen, Bewertungen, wo sich die Leute überschlagen vor Lob über dieses Buch. Wenn du noch nie ein Buch von Fruchtenbaum gelesen hast, fang mal mit dem an. Ich habe daraus eine Menge gelernt. Das ist ein Augenöffner sondergleichen. Das Leben des Messias, Arnold Fruchtenbaum.